This is Rock and Roll Radio.
Meine Jahre mit Hamburg Heiner. So heißt das neue Buch von Sven Regner. Diesmal kein Roman, sondern die Sammlung seiner Blogtexte, die er in den letzten Jahren geschrieben hat für diverse Online-Medien. Vor wenigen Tagen konnte ich mich eine knappe Stunde lang mit Sven Regner unterhalten. Das gesamte Gespräch könnt ihr in diesem Podcast nachhören. Und das Störgeräusch denkt ihr euch am besten einfach weg.
Wie kacke ist das denn? Ja, unsexy und uncharmant das auch ist.
Ja, weil auch das Bild irgendwie, dass dieser Glamour immer so fabriziert ist und so. Du siehst halt auch selten Leute, die von sich aus Charakter und Glamour mitbringen. Ja. Also weiß ich nicht, so, ich habe neulich gesehen, dass es ja einen Film über Boy George gibt, was ich auch nicht wusste. Das wir irgendwann auch mal angucken will. Aber so eine Charaktere, ich weiß gar nicht, ob die vielleicht nur England hervorbringt oder so.
Nee, die gibt es überall. Aber das Problem ist halt, ich glaube, England hat einfach die Infrastruktur, dass so jemand es irgendwie schaffen kann, mit irgendwelchen anderen Freaks zusammen so eine Band am Laufen
kann
zu
sein.
Nicht das, nicht auch da. Vieles haben überlaufen, aber ich glaube, das ist einfach. Der ganze Umgang mit Popmusik ist halt nicht ganz so banausenhaft wie hier.
Das gehört zu den Dingen,
würde ich, das ist die verlängert, das ist der, Popmusik ist der verlängerte Arm von Cats. Das ist ja so ungefähr das künstlerische Signal, was wir aus solchen Sendungen bekommen. Das ist der verlängerte Arm von Muttis spießige Musical. Ja? Das ist Popmusik.
Ist Popmusik hier einfach immer noch nicht Teil der Kultur?
Nein, das wird schwer zu sagen. Ich glaube, was interessant ist dies. Das ist mir aufgefallen. Der Reinhard May hat doch mal, der alte Spießer, hat doch mal auf Sylt, hat auch so ein Häuschen, hat er doch mal, ich glaube, in Rantum oder Hörnum oder so. Und hat er mal an den Bürgermeister geschrieben, dass er mal was machen soll gegen diese ganzen Leute mit ihren Rasenmähern. Der fühlt sich also gestört. Und hat dabei das Wort irgendwie Garten-Nazi ins Spiel gebracht. Auch noch, also unter Verweis darauf, das ist ein Zitat, ich weiß nicht, von Ringswandel oder so, war Garten-Nazi.
Ich bringe das mal näher an dich.
Also von Ringswandel oder Adwinger, einer von beiden. Und dann, was alles schon so blöd genug ist, aber ja auch nicht weiter stimmt. Dann gab es einen riesen Entrüstungssturm in der Bild-Zeitung gegen Reinhard May. Und dann könnte man ja sagen, okay, diese ganzen, jeder, der gern Rasenmäher bedient und so, kann da ruhig schreiben, dass der Reinhard May, dass er das doof findet, dass der Garten-Nazi sagt, und nein, ich bin kein Nazi. Das ist ja alles noch geschenkt, das kann man ja alles machen. Aber das war überhaupt nicht der Tenor dieser ganzen empörten Zuschriften. Der Tenor war immer, dieser Scheiß Musiker soll doch mal die Fresse halten. Der soll doch mal lieber erstmal vernünftige Musik machen. Der soll doch lieber erstmal sich hier um seine Scheißmusik kümmern, weil den finden sie als Musiker schon lange scheiße. Und kein Wunder, dass einer, der so scheiß Lieder macht, mit sowas über um die Ecke kommt. Das heißt, was sie beim Klempner ja niemals schreiben würden oder so, ist, der Musiker ist einfach an sich einfach ein Arschloch. Ist einfach, letztendlich ist es so, das merkst du auch an der Debatte zum Beispiel ums Urheberrecht, muss ich jetzt mal sagen, dass letztendlich für die meisten Leute, auch für die meisten jungen Leute, ist ein Musiker so ein Typ, der an der Ecke steht, Gitarre Blowing in the Wind spielt und drum bettelt, dass man ihm ein paar Münzen zuwirft. Und da, wo das nicht so ist oder wo er drauf beharrt, sagt, nö, wenn du meinen Song, du will ich Geld für haben, dann heißt es, was will der Fixer denn? Wieso? Der macht doch bloß Musik. Und das ist halt, das ist, glaube ich, das Problem dabei. Also mir ist nicht aufgefallen, dass man in England oder Amerika solche Debatten führt wie hier zum Beispiel. Die werden auch geführt, die werden auch um das Thema Urheberrecht, die werden auch ums Download, aber der grundsätzliche Respekt dafür, dass das, was da gemacht wird, überhaupt irgendwas wert ist.
Ist das nur ein Musikerproblem oder ein Künstlerproblem generell? Also, dass man Künstler vielleicht sowieso nicht so ernst nimmt.
Ja gut, aber Künstler sind auf einem anderen Ticket unterwegs. Der Musiker, der Rock- und Popmusiker, wendet sich potenziell an jeden Menschen. Das macht ja bildende Künstler in der Regel schon nicht mehr. Er wendet sich an eine ganz klar definierte Community. Und da bekommt er auch seinen entsprechenden Bauch gepinselt. Genau wie wenn du jetzt Gruftmusiker bist, ja, und dich nur an die Gothic-Darkwave-Szene richtest, dann hast du es relativ, da hast du dann einen Bereich und der Rest interessiert dich dann auch nicht mehr. Und so. Da, wo du aber sozusagen eigentlich universell unterwegs bist und auch aus wirtschaftlichen Gründen schon ein Massenprodukt herstellst und deshalb eben dich auch in jeden wendest, potenziell. Nicht jeder kann sich ein Bild von Jonathan Mese kaufen. Darum können die meisten Leute einfach mal am Arsch lecken. Aber jeder kann sich ein Lied von Reinhard May kaufen. Ja? Und da wird es dann interessant, also was die Leute dann dafür zu
werden. Woher weißt du denn so viel über Reinhard May?
Ich wusste
auch gar nicht, ist der Spießer wirklich?
Was?
Ist das ein Spießer?
Na, weiß ich nicht, keine Ahnung, aber das war halt, sagen wir mal so, also wegen der Belästigung durch Rasenmäher, ein Brief an Bürgermeister,
ja, also im Dorf
das alles, okay. Staking Orders zu schreiben, das ist schon so, ich will hier mal eine Ruhe haben, das ist natürlich schon der, also Nachbarschaftsstreit Lektion 1. Ne?
Ich habe so hab ja mit Absicht diese Frage.
Aber ich glaube, das ist ein super netter Kerl ansonsten. Und er hat, das würde sich wahrscheinlich niemals als Spießer sehen, aber das ist natürlich eine spießige Tat, aber das war ja nicht etwa interessant, weil jeder hat mal so eine Anfälle, aber interessant eben, was, also wie dann mit ihm umgehen.
Popmusiker ist nichts wert. Ich habe absichtlich England ins Spiel geworfen, weil es gibt eine Stelle in diesen gesammelten Blogs, die jetzt von dir erschienen sind, wo ich glaube, um Händel geht's, ne? Kannst du dich an die Stelle erinnern? Händel ist in Halle geboren, und ja, aber genau. Erst nachdem er nach England gegangen ist, Superstar geworden.
Genau. Später ging er nach England und wurde reich und berühmt. Genau.
Da habt ihr eine umgekehrte Erfahrung gemacht, ganz, ganz, ganz am Anfang. Ihr habt ja ganz früher Englisch gesungen und dann auf Deutsch geswitcht und dann ist das...
Die Engländer wollten uns ja nicht. Das wollte ja keiner. Also in der Schweiz ist es besser gelaufen auf Englisch als auf Deutsch. In der Schweiz haben wir 10 Jahre gebraucht, um uns von dem Wechsel zur deutschen Sprache zu erholen.
Ist das so?
Ja, weil ich glaube, dass die in der deutschsprachigen Schweiz ja mittlerweile auch dem direkt Hochdeutschen gegenüber auch ein großes Ressentiment entgegengebracht wird. Das hat sich tatsächlich da... haben wir lange Jahre damit zu kämpfen gehabt. Sonst ist es relativ schnell viel besser geworden. Aber es stimmt, Händel. Haydn übrigens auch. Ja. Komm, war er raus. Haydn war jetzt auch im Alter nach England gegangen und ist da auch richtig reich geworden. Berühmt und beliebt und alle haben ihn geliebt und so.
Ja, kann man ja noch machen.
Naja. Nee, so weit würde ich nicht in der Analogie nicht gehen wollen. Aber das sind zwei interessante Gestalten. Weil ich glaube, dass der englische Musikmarkt damals ganz anders war als der deutsche. In Deutschland musste man entweder irgendwo in der Kirche oder eben bei so einem Fürsten arbeiten. Bei Händel sowieso und bei Haydn in Österreich natürlich auch noch. Diese ewige Anstellung bei diesem Fürsten Esterhazy. Und dann was nun? Und die Möglichkeit eben direkt mit auch einfach den Kompositionen direkt Geld zu verdienen in sowas wie einem großen Markt. Das gab es zum ersten Mal eben dann in England. Also die Oratorien von Haydn und auch die ganzen von Händel-Geschichten sind ja in England heute noch das so die beliebteste klassische Musik überhaupt. Also ohne Ende Clubs, die das singen und so. So Singeköre und so Zeug.
Ich war jetzt schon einige Jahre nicht mehr in England. Ich weiß gar nicht, ich habe ja immer so ein bisschen die Engländer bewundert für ihre... Naja, dafür, dass Popmusik da einfach einen ganz anderen Stellenwert hat und auch gefeiert wird und ganz anders gefeiert wird als hier. Aber inzwischen, glaube ich, verschwinden diese Unterschiede auch, oder? Also
ja.
Das ist ja auch so, was
wie geworden. Das
England sucht den Superstar, keine Ahnung.
Das sind ja Formate aus England zum Beispiel auch, das darf man nicht vergessen. Und es ist ja auch weniger geworden. Also ich glaube, es ist auch in Deutschland besser geworden. Das glaube ich auf jeden Fall. Also gerade damit auch, dass man auch geschafft hat, hier sich viele Musikstile auch sozusagen einzuverleiben, die es vorher nicht gegeben hat. Deutscher Hip-Hop und der ganze Kram. Beispiel Soul-Musik und so. Wie immer man das findet, aber es ist egal, die Leute machen sich das zu eigen und das ist schon wichtig, aber ich denke schon, dass die hier ist der Popmusiker an sich ist halt, also der Schlagermusiker und der ist halt, hat er im Grunde genommen, er wird einerseits sehr geliebt, aber dieser schlägt eben auch sehr schnell in Verachtung. Das ist das Komische, also das ist sozusagen so eine Sache, die ganz schnell umschlagen kann von einem ins andere.
Hängt das mit Erfolg zusammen? Also ich habe manchmal schon den Eindruck, dass so, wenn jemand irgendwie startet und noch so ein bisschen in Anführungsstrichen Untergrund ist, dann liebt man ihn und wenn das dann aber zu erfolgreich wird, dann wartet man eigentlich auf den ersten Fehler.
Na gut, das sagen wir mal so, dass der Umstand, dass er erfolgreicher wird, hängt ja auch damit zusammen, dass ihn dann mehr Leute lieben. Und das heißt bloß, dass die ersten dann wieder abspringen. Aber das ist ein normaler Prozess. Letztendlich ist das der alte Widerspruch. Jeder will diesen Star, den er da für sich sieht, den bewunderten Künstler, eigentlich für sich allein haben. Mhm. Zugleich will er aber eigentlich auch, dass alle anderen den genauso bewundern. Er will dann aber dann nochmal speziell dafür sozusagen gemocht werden oder dafür nochmal eine Sonderbehandlung haben, dass er zuerst da war. Also das ist so ein ganz komisches...
Das ist wahrscheinlich auch ein weltweites Phänomen.
Ich denke, das ist Teil dieser ganzen Künstlergeschichte, warum findet das überhaupt statt? Warum wird so viel in die rein, auf die projiziert? Und was wird damit für sich selbst verbunden? Weißt du? Das ist eine rätselhafte Sache. Und da gibt es eigentlich alles möglich. Also auch, wie gesagt, warum so bis hin dahin, dass John Lennon erschossen wird oder so. Weißt du? Das ist alles
da gibt es ja dann wenig Ebene von Projektion und so. Gibt es ja dann auch wenig Leute, die beides schaffen. Also ich denke, weiß gar nicht warum, aus keinem bestimmten Grund gerade an Morrissey, der auch immer noch so ganz abgöttisch geliebt wird und so unfassbare Fans hat und trotzdem auch sehr erfolgreich ist. Also wirklich auf einem Level, wo man nicht mehr von irgendeinem Kultstatus allein reden kann. Er füllt halt auch große Hallen und so. Und das schafft er aber auch.
Ja, aber das hängt damit zusammen, dass man bestimmte Sachen nicht bringt. Es ist einfach so, dass man muss, das kann man eigentlich relativ gut steuern. Also wenn Morrissey im Unterschied zu Sting ist jemand, der nicht allgemein gut ist. Du kannst auch in England gut leben und nicht wissen, wer Morrissey ist. Es ist unmöglich, in England zu leben und nicht zu wissen, wer Sting ist. Es ist gut möglich, in Deutschland zu leben und nicht zu wissen, wer Eleanor Prime ist. Das muss man nicht wissen. Muss man sich schon für so eine Art von Musik interessieren. Und das gilt auch für Morrissey. Muss man sich für so eine Art von Musik schon interessieren. Und das tun viele. Aber das heißt nicht, dass er weniger Zuschauer hat. Aber es ist halt ein spezieller Kanal, auf dem das stattfindet. Währenddem die Toten Hosen kennt jeder. Man muss schon ziemlich blind und taub sein, um die Toten Hosen nicht zu kennen. Das hat viel mit Single Hits zu tun. Mit Single Hits und den damit verbundenen Radio- und Fernsehgeschichten. Fernsehen ist der entscheidende Punkt, glaube ich. Und da hat das Musikvideo auch viel Schaden angerichtet. Solche Leute, die zum Beispiel sehr viel gespielt wurden, oder die generell sehr viel Fernsehen gemacht haben, die sind in der Regel allgemein gut. Das heißt, jeder kann über die was sagen. Und jeder kann auch da 90% als Künstler muss man davon ausgehen, dass mindestens 95% der Menschen dich schlecht finden. Ich muss davon ausgehen, dass 95% durch irgendeine Form von Kunst machst, egal was, dass 95% deiner Mitmenschen das, was du da machst, ablehnen, nicht gut finden. Das heißt, von 80 Millionen Deutschen sind das 78,4 Millionen, glaube ich. Aber das heißt, da bleiben noch 1,6 Millionen übrig. Nee, stimmt gar nicht. 4 Millionen. Ja, 76 Millionen finden dich scheiße und 4 Millionen haben die Möglichkeit, dich gut zu finden.
Was ja immerhin.
4 Millionen sind viel und die können viele Hallen füllen. Wenn nur jeder Zehnte davon das dann wirklich gut findet, also das auch kennt oder so, dann ist das immer schon 400.000 noch. Und damit kannst du eine super Karriere hinlegen, ist kein Problem. Aber 76 Millionen finden das scheiße. Wenn du also jetzt allen bekannt bist, allen 80 Millionen, dann musst du auch die ganze Scheiße aushalten, die du von den 76 Millionen kriegst.
Und dann liegt die Kunst darin, dich auf die 4 Millionen zu konzentrieren und nicht auf die 76 Millionen.
Und das ist das Reinhard-May-Problem. Jeder kennt Reinhard-May. Und diese ganzen Typen, die wenden das gegen ihn, ja, dass er Musiker ist. Die finden ihn scheiße. Und das wenden sie gegen ihn, wenn es um das Thema Rasenmäher geht, was echt nicht zulässig ist, was auch Reinhard-May nicht verdient hat. Das ist völlig daneben. Ja? Aber das ist das Problem, was du eben als Musiker hast und nicht als Klempner. Wenn du Klempner bist, dann lehnen das nicht 95% der Leute ab, was du da Klempner hast.
Naja, was wahrscheinlich auch daran liegt, dass es mehr Klempner gibt als erfolgreiche deutschsprachige
Klempnerei ist auch nicht so umstritten. Also Klempnerei
ist nicht so richtig.
Obwohl. Wieder die Wasserspülung läuft jetzt wieder oder sie läuft nicht.
Ja, die Klempnerei ist vielleicht auch leichter zu bewerten für den Amateur.
Nee, aber als Künstler muss man sich halt dessen bewusst sein. Du brauchst gar nicht auf Mehrheiten gibt es in der Kunst nicht. Es gibt nur größere und kleinere Minderheiten. Ja? Also wie gesagt, wenn 1% der Deutschen eine Platte kaufen, hast du 800.000 Platten verkauft. Das ist vierfach Platin. 1%. Das heißt aber noch 99% haben das nicht gekauft. Und deshalb ist es problematisch, deshalb finde ich es angenehmer. Und das ist der Punkt, das, was du mit Morrissey meinst, aber was glaube ich auch eben noch frei betrifft. Wir haben eigentlich nur mit den Leuten zu tun, die Musik kennen und einigermaßen mögen. Und alle anderen kriegen das gar nicht mit. Eleanor Prime war ein Ditte. Und die haben, das ist natürlich eine sehr angenehme Position. Ich werde auf der Straße nicht erkannt, man nervt mich nicht.
Ist das was einfach so passiert ist? Oder, also du bist ja sowieso, ich finde dich in einer wirklich aus meiner Sicht beneidenswerten Position. Also diese beiden Welten, nämlich Musik und das Schreiben als Autor, sowohl als Romanautor als auch jetzt mit diesen Blogs, diese beiden Felder beackern zu können, zu dürfen und das auch noch erfolgreich zu tun, ist ziemlich großartig und auch relativ einzigartig in Deutschland, finde ich. Das ist wirklich eine beneidenswerte Position. Ist das was man sich dann erarbeitet oder passiert sowas einfach?
Es ist viel Glück dabei. Es ist viel Glück dabei und ich glaube, dass auch Eleanor Prime wahnsinnig viel Glück hat. Also gerade die Band hatte wahnsinnig viel Glück. Und eine Sache ist auch, die sich dann auf Dauer bei uns auch, glaube ich, als eine Glücksausrede unsere tiefe Abneigung gegen das Fernsehen, die wir manchmal überwinden. Also wir waren bei Stefan Raab oder wir gehen zu 3 nach 9 oder so. Wo wir live spielen können, können wir es im Grunde genommen eigentlich nicht ablehnen. Aber wir kriegen selten genug angeboten und es geht auch selten genug Slots im Fernsehen, wo du live spielen kannst. Playback machen wir halt nicht mehr und schon lange nicht mehr. Und das wollten wir früher eigentlich auch nicht. Und auf diese Weise sozusagen und gleichzeitig nie einen Single-Hit gehabt. Einfach nie einen Single-Hit gehabt. Es gab auch nie einen großen Morrissey-Single-Hit.
Hättest du gar mal einen Single-Hit?
Nee. Als Band ist es, glaube ich, höchst problematisch, weil du den immer wieder aufführen musst. Einmal und zum anderen, weil du eigentlich eine Form von Erfolg auch auf dieser Albumebene geliehen bekommst, den du sozusagen noch gar nicht verdient hast. Das heißt, der wird ja auch so ganz schnell wieder weggenommen. Mhm. Du weißt auch selber, wir sind aus derselben Generation. Als wir anfingen mit den Elements, die Rainbirds, die Jeremy Days, auch Philipp Bohr, ja, sind alles Leute, die Rainbirds hatten, diese gigantische Single damals, Blueprint. Ja, und das ist sicher toll, dieses schnell rein und schnell raus, weißt du, zack, von jetzt auf gleich so hunderttausende Millionen vom Land verkauft, riesen Doppeldeckerbus, ab auf Tournee, riesige Hallen, das ist sicher toll. Aber sicher hart dann auch 2 Jahre später, weißt du, so ein ganz kleiner Bus und dann müssen wir mal gucken und vielleicht nehmen wir mal einen kleineren Club und so. Ich glaube, das ist nämlich auch hart, wenn du dann nämlich das Gefühl hast, dass du schon relativ früh gegen deine Vergangenheit nicht mehr ankommst.
Ja? Naja, zumal immer alle Leute darauf warten, dass du den Hit-Nachfolger bringst und das ist natürlich der feine Unterschied zwischen einer Single-Band, auch wenn das durch Zufall passiert ist, wie bei den Rainbirds, zwischen einer Single-Band und einer Album-Band, wo die Leute halt das ganze Werk mögen und schätzen und da auch reinhören. Ändert sich sowas jetzt eigentlich durch die digitalen Medien? Man sagt ja jetzt, das Album sei tot, weil die Leute eher Songs runterladen als ganze Alben.
Aber das, glaube ich, stimmt gar nicht. Ich glaube, das stimmt nämlich gar nicht. Also es ist so, natürlich, bei dem Download-Geschäft geht es viel um einzelne Songs. Also gerade bei den ganz Jungen, ne? Also bei Kindern und so weiter. Die wollen halt ein Lied und so. Also die ganze Single-Sause hat sich komplett ins Internet verlagert. Also iTunes und sonst was, aber natürlich auch die ganzen Sachen. Aber bei den Alben zum Beispiel, man müsste es mal sich angucken. Aber nach meiner Beobachtung ist es so, dass das Downloads haben natürlich ein paar Fehler. Man kann sie nicht zu Weihnachten verschenken. Das ist irgendwie uncharmant. Deshalb wird sich das Album, also dieses CD-Ding, noch lange halten, glaube ich, einfach auch. Weil ich glaube, über die Hälfte der Umsätze werden irgendwann das Geschäft gemacht. Also, und dann glaube ich nicht, dass zum Beispiel die Single-Charts, die Online-Single-Charts, dass die wirklich eine große Relevanz haben oder so. Weil ja zum Beispiel im Fernsehen diese Musikvideosache tot ist. Also zum Beispiel das, was früher die Singles ja machen. Man hat eine Single, die kam gut in die Charts. Dann wurde die entsprechend viel im Radio gespielt und entsprechend viel Fernsehpräsenz bekamst du auch über Videos und den ganzen Kram. Und das ist ja alles ein komplett gestörtes Verhältnis mittlerweile. Im Radio ist es so, dass es oft gar nicht mehr nach den Charts geht. Es ist auf denen völlig egal, wie viel wir sich unheilig verkaufen oder so oder von ihrer Single oder so. Und sagen, das passt bei uns nicht in die Formatfarbe und dann sind die draußen. Ja? Kennst du ja das alles, das ganze Ding. Das heißt, diesen direkten Zusammenhang auch zwischen so viel Verkaufserfolg einer Platte und dem, was die sonst noch so bekommen, ist gar nicht mehr so richtig gegeben. Raymond, so eine Band, die glaube ich mehr im Radio gespielt wird als der liebe Gott oder so, da gibt es keinen direkten Zusammenhang mehr zwischen dem Verkaufserfolg und dieser Airplay-Präsenz. Das ist, finde ich, eigentlich ein interessantes Ding, dass sich das voneinander abgekoppelt hat. Diese verschiedenen Medien benutzen Musik sozusagen mehr so punktuell, mehr so sehr funktional mittlerweile. Die Sache scheint keinen eigenen Wert mehr zu haben. Dass man sagt, wir spielen auf jeden Fall die populärsten Lieder oder so. Weil sowas in der Richtung dann gar nicht mehr gibt, sowas, also für Radio Paradiso ist das uninteressant, was gerade das populärste Lied ist oder so. Diese Auflösungserscheinung, das ist eine interessante Sache.
Das ist ganz spannend, wie sich das alles auflöst und vielleicht auch neu formatiert, würde ich sagen, sich neu gestaltet. Wahrscheinlich gibt es auch eine Generation von Leuten, für die Radio und Fernsehen komplett irrelevant geworden ist. Also für meine Kinder ist YouTube quasi das, was für uns MTV war.
Ja.
Die suchen sich da ihren Kram zusammen, von albernen Videos bis zu Musikvideos. Die checken die Bands zuerst mal ab, was haben die auf YouTube. Und am Ende machen sie dann selber auch noch ihren Kram und stellen irgendwelche Videos ins Netz. Schon interessant. Aber ich würde gerne mal auf dieses Zusammenspiel von einerseits Autor zu sein und dann, also du bist natürlich in der Band auch Autor, weil du ja da auch schreibst. Trennst du das immer ganz klar oder ist es einfach eine Person, die Musik macht oder halt Texte in Form von Buchform rausbringt?
Ich trenne das, eigentlich arschklar. Das Einzige, bei diesem Buch ist es ein bisschen anders, weil ja ich teilweise diese Tourblogs geschrieben habe und so und das natürlich irgendwie doch einen Zusammenhang gibt. Aber selbst da merkt man ja, abgesehen davon, dass das meiste sowieso dann ausgedacht ist, dass man gar nicht mehr genau weiß, was jetzt der Realität, der reale Gehalt ist oder was der Tournee oder was man sich ausgedacht hat. Es ist ja so, dass man über Musik kann ich nicht gut schreiben. Also das will ich auch gar nicht. Es wäre auch komisch, wenn ich über meine eigene Musik oder mein eigenes Konzert schreiben würde. Also muss man irgendeinen anderen Quatsch erfinden. Letztendlich ist es dann doch auch da schon sehr stark abgekoppelt. Und im Grunde genommen, ja, trenne ich das sehr, sehr sauber. Also einmal, weil ich in der Band nur einer von dreien bin. Und das überhaupt nicht angeht, dass ich jetzt die anderen in Geiselhaft nehme dafür. Ich kann ja nicht die jetzt irgendwie mitvereinnahmen für diese geschriebenen Sachen. Das ist auch heikel bei diesen Blogs gewesen.
Das merkt man auch. Also ja. Das ist am Anfang noch so bei der ersten, ich glaube bei dem ersten Tourblog ist es noch so, dass die anderen auch wahrscheinlich auch gar nichts damit zu tun haben wollten und du sie auch ganz, ganz bewusst raushältst und immer drum rumschreibst sozusagen. Später ändert sich das ein bisschen. Man hat hat man den Eindruck, dass so in der ersten Hälfte wird auch das Bloggen selbst noch thematisiert. Ja, nämlich auch immer mit so einer Distanz von wegen so, ich soll hier mal bloggen in Anführungszeichen. Irgendwie, ich weiß gar nicht, was das ist. Und dann gibt es immer diese Running Gags mit... was man dir gesagt hat, was...
Andere Blogs zitieren Johnny Häusler zum Beispiel.
Ich habe gleich auf der dritten oder vierten Seite habe ich mich richtig erschrocken. Name komplett falsch geschrieben, aber scheißegal.
Was habe ich falsch geschrieben?
Ich weiß nicht, ob du oder das Lektorat, das ist total egal.
Den Namen falsch geschrieben?
Mein Namen kann man auf mindestens vier unterschiedliche Arten falsch schreiben. Insofern ist es völlig okay.
Eine Nachauflage sofort.
Das ist bitter.
Ich möchte eine eigene Auflage.
Ich mit AE.
Mit AE, ja.
Ah, shit.
Aber es ist völlig wurscht. Aber ich habe mich richtig erschrocken, weil ich es ja nicht wusste. Und vor allen Dingen, lustigerweise, kann ich mich auch an das Zitat überhaupt nicht erinnern. Ich muss mal gucken, ob ich das wirklich irgendwo geschrieben habe, weil es schon stimmt.
Ja, da gibt es dieses komische Blockwatch da, also dieses komische Blogspot. Genau. Ne? Da kann man das doch rausfinden. Das habe ich damals immer eingegeben, also Suchbegriffe eingegeben, Quark. Und dann kam halt irgendwie alle Blogs, die in den gerade
Quark kam ich, super.
Quark erwähnt wurde.
Nee, aber am Anfang hat man wirklich noch so den Ahnung, dass hier das alles doch fremd und auch nicht so eigentlich... Also, dass man dich überreden muss, das nimmt nachher ab.
Das war auch so. Ich bin ja wirklich einfach nur überredet worden, damals von tatsächlich Thorsten Klages von Universal, der sagte, Sven, das ist Promo. Oh, hör auf, Thorsten, und so, hör auf jetzt. Ja, das muss man, das machen die jetzt alle. Und sie sagt, Thorsten, musst du das alle machen, muss ich das ja nicht machen und so. Und letztendlich war das, aber das Lustige war natürlich auch, dass man letztendlich in diesem ganzen Trubel einmal am Tag sich, also irgend sowas, also sich selbst diese Verpflichtung zu geben, weil das ja zeitlich begrenzte Blogs waren, also nur 14 Tage oder so, war klar, du kannst dann nicht einen Tag auslassen, also musst du jeden Tag irgendwas schreiben. Und das hat natürlich so einen gewissen Reiz, das stachelt einen so an. Ja? Das fand ich ja noch interessant. Jetzt musst du irgendwie was für diesen Blog schreiben, was machen wir denn jetzt? Das finde ich eigentlich, das hat mir eigentlich am besten dann gefallen, aber tatsächlich hat sich das, merkt man ja auch, ich glaube, der erste Eintrag ist der mit dem Kudamm oder so, und dann der zweite noch was anderes und dann war ja schon die Luft raus. Und wenn ich Hamburg Heiner nicht erfunden hätte, ganz ehrlich, ohne Scheiß, ich hätte das so bald auch nicht wiedergemacht. Der dritte Eintrag war ja schon Hamburg Heiner. Und der, also, dann würde ich das letzte Mal jemanden anrufen, mit dem du dich unterhalten kannst. Denn das Problem beim Bloggen ist ja, dass man eigentlich so, dass sie mit sich selbst redet. Mhm. Also eigentlich im Grunde genommen wie so ein Idiot, der durch die Fußgängerzone geht und mit sich selbst brabbelt. So, ja? Also, dass man deshalb natürlich auch versucht ist, zu allem und jedem seine eigene Meinung und seinen Kommentar so abzugeben. Und das ist ja völlig unwidersprochen stattfindet, außer man ist wirklich scharf auf diese Kommentare, was ich nicht bin. Also, das ist wirklich eine der.
Da kommen wir auch noch zu.
Ja, kommen wir noch zu. Und deshalb war es gut, so ein alter Ego zu schaffen, ja, mit dem man das Ganze, dass nichts unwidersprochen bleibt. Das alles sozusagen, und das auch nie sicher ist, wer gewinnt.
Also aber tatsächlich ist dieses Erfinden dieses Gegenspielers oder dieses Sidekicks oder so, ist halt dann wieder auch eine Kunst oder ein Talent, was dich auszeichnet. Sowas vermisse ich in vielen Blogs, dass da jemand sich Gedanken um die Form auch macht und überlegt, dass er einen Weg findet, anders mit den Sachen umzugehen, als einfach eben nur seine eigene Meinung reinzuschreiben, was ich jetzt zum Beispiel auch tue und was mich manchmal auch langweilt, weil ich denke, boah, Thema Musik online habe ich jetzt schon 28.000 Mal drüber geschrieben, muss ich nicht nochmal, aber das letzte Mal ist 2 Jahre her.
Ja, du darfst aber nicht vergessen, es gibt Blogs, die haben die haben ein Anliegen, das ist ein, die haben ein Thema. Also was weiß ich mal, du hast ein Thema, zum Beispiel oft in der Blogwelt oft natürlich die Netzwelt als solche und das ist alles, was dort passiert. Also man hält eine Community zusammen, da passieren Dinge, man kommentiert das. Das verstehe ich, weil da ist man letztendlich in so einem virtuellen Dialog mit lauter anderen Leuten, die sich auch damit beschäftigen. Das ergibt natürlich totalen Sinn, und das funktioniert auch. Es funktioniert auch, wenn man sagt, ich mache einen Blog, Gastrokritik-Blog zum Beispiel, ja, wo ich einfach sage, essen wir das, was überhaupt eine Unart, irgendwie neuerdings immer das Messer so rumzuhalten. Alles in Ordnung, weil das, da geht es um, das mein Problem natürlich war einfach bloß, ich hatte überhaupt kein Thema. Ich habe nichts. Ja, natürlich ist es, also was ein Musiker erlebt in den 14 Tagen vor und nach der Veröffentlichung einer Platte, ist so uninteressant. Ja, das ist, braucht wirklich kein Schwein. Das heißt, es war von vornherein klar, dass man es eher nur so machen kann, wie, was weiß ich, H.C. Artmann oder so in seinem komischen, wie heißt das, das Suchen nach dem gestrigen Tag oder so. So seltsame Tagebücher, wo totaler Kram drinsteht. Dass man letztendlich sich dann so eine Realität schaffen muss. Dass man sich irgendwas schaffen muss. Und dass man allein schon dieses Problem nur dadurch lösen kann, dass man mit dem anderen dann darüber spricht. Was es keinen Sinn ergibt, das mit sich selber zu tun, weil das ist langweilig da. Also insofern war das der Versuch, und deshalb wurde ich auch langsam freier, bestimmte Fundamente zu finden für meine Art zu bloggen. Und das Tragfähigste war, dass man eben sich so ein Gegenüber schafft, was man, wenn es langweilig wird, immer einschalten kann. Also wirklich einfach an und sagen, ey, das ist jetzt wirklich total fad, hör auf mit dem Scheiß, ja, erbarmen, ja, so. Und das finde ich eigentlich, oder der dann gar nicht anruft und einen dann beunruhigt und so. Also wo das Selbstreferenzielle sozusagen so auf die Spitze getrieben wird, das ist einfach an sich ein unterhaltsamer
Gedanke. Das ist ein wunderbares Stilmittel, genauso wie diese, also ich habe den Eindruck, dass jedes Blog auch so eine eigene Form von Running Gags oder einem hat, sei es Personen, die immer wieder auftauchen, sei es eine sprachliche Geschichte, die wieder auftaucht. So auch im ersten Drittel hat man ja ein anderes Buch, hätte auch schlimm heißen können, weil dieses Wort immer wieder auftaucht. Schlimm. Und das sind halt so diese kleinen Feinheiten, die es dann halt auch, ja, die es auch zu was Besonderem machen.
Das ist immer eine Möglichkeit. Was ich auch sehr mochte, waren diese Joachim Lottmann-Blogs zum Beispiel. Wo man ja auch merkt, er macht ein paar Tage Pause und dann kommt er irgendwann auf so ein Ding und er geht sehr viel mit dem, was gerade so gelaufen ist. Aber hat ein sehr entspanntes Verhältnis zur Wahrheit und zur Realität und so und bastelt sich das so zusammen. Auch interessant zum Beispiel Reinhard, wenn man von Lottmann spricht, davon von Reinhard Götz nicht schweigen, Reinhard Götz zum Beispiel bei dem Buch Rave, ne, wo er am Ende da einfach so fiktive Dialoge mit Tim Renner und Katrin Eriksen und so führen. Und die dann so quasi komplett verarscht und so. Und das sind also diese Möglichkeiten, die das eigentlich damit, dass also ich am Anfang sozusagen immer nur die Probleme sah. Und das macht jetzt am Anfang so ein bisschen hängen. Okay. Und dann merkt man die Möglichkeiten, die das hat. Und letztendlich eröffnet werden die so an die Hamburg-Heiner, weil man immer auch selber widersprechen kann.
Und du hast auch Fotos, hast du eigentlich dann erst später entdeckt, ne?
Ja, erst durch Dave. David Young hat ja damals bei dem einen Tourblock, 2007er Tourblock oder so, hat er Fotos gemacht und hat mir die dann immer so gezeigt und gesagt, ob ich die mit reinnehmen kann. Ne, hier, Szene aus Göttingen und so. Das erste war eben wirklich dieses tolle Foto, indische Küche, Pizzeria. Ne? Ich meine, das ist doch
stark. Ja, aber dann bist du ja genau an einem Punkt, wo eigentlich auch, glaube ich, viele das Bloggen aufgenommen haben, wo sie gesagt haben, man sieht so viele, also jetzt nicht unbedingt absurd, aber bemerkenswerte Dinge, die vielleicht irrelevant sind für eine Masse, aber die irgendwie für einen selber, irgendwie, die man irgendwie festhalten will. Und,
wofür es übrigens ein großes Vorbild gibt, den man nicht verschweigen sollte, nämlich Max Gold.
Klar.
Max Gold, der Meister des seltsamen Fotos mit ausgesprochen sozusagen spezieller Bildunterschrift. Das muss man wirklich sagen. Max Gold hat eigentlich ist der Meister dieses ganzen Fachs. Ja. Und letztendlich ist das, was da passiert, ich würde nicht sagen, müde Abklatsch, weil ich habe eine andere Art von Bildunterschrift oder so. Also ich habe eine andere Art, aber letztendlich das Prinzip, das ist eigentlich bei Max Gold.
Ich frage mich ja bei Blogs, also das ist ja auch so unübersichtlich, und da gibt es ja so viel unterschiedliche Szenen sozusagen und Arten von Blogs, was du alles schon erwähnt hast, die thematischen Blogs, dann Leute, die es einfach nur machen, um es zu machen und sich da auch gar nicht irgendwie, denen auch egal ist, ob das jetzt jemand liest oder nicht, anderen, denen es sehr wichtig ist, ob es jemand liest, aber ich habe mich oft gefragt, warum Leute wie oder Leute von dem Kaliber eines Max Gold nicht mehr entstehen. Also weil eigentlich die Möglichkeit, dass jeder veröffentlichen kann, ist ja erstmal toll und es ist auch klar, dass da jetzt natürlich nicht Hunderttausende von Max Golds entstehen, aber es müsste doch einer dabei sein. Es gibt ja auch immer wieder herausragende Blogger, aber warum das nicht als Form eigentlich noch viel relevanter ist?
Ich glaube, das Problem liegt darin, ein bisschen, was mir auch Probleme bereiten würde, liegt daran, dass das Bloggen keinen Anfang und kein Ende hat, oft. Und das war das eine der Sachen, die ich mochte an dieser Sache, war, dass jeder von diesen Blogs war von vornherein zeitlich definiert. Man geht von dann bis dann. Deshalb haben wir oft auch zum Beispiel dann so Koops gemacht, hier mit Berlin.de oder so, weil die waren dann auch nur daran interessiert, sagten, ja, dann machen wir halt so und so lange. Und oft gab es auch so, kannst du noch weitermachen? Nein, lieber nicht. Weil ich glaube, das ist was, wenn man von vornherein in dieser Beschränkung operieren muss, dass dann man genauer arbeitet. Und ich glaube, das ist ein großes Problem beim Bloggen ist, weil im Gegensatz zum Beispiel zum gedruckten Buch oder so weiter, was als Endprodukt beim Romanschriftsteller steht oder so, oder auch beim jemand, der Kurzgeschichten schreibt, oder auch was den Zeitungsartikel betrifft, das Problem beim Bloggen, dass es keine formalen Vorgaben gibt und dass oft kein Formbewusstsein da ist. Und das macht die Sache problematisch. Ich frage mich zum Beispiel, wenn jemand einen Blog später als Buch veröffentlicht, warum nur bestimmte Einträge? Was ist an den anderen Einträgen falsch gewesen?
Nein, die sind temporär.
Ja, aber das ist der Punkt. Wenn das Temporäre schafft keinen Max Gold. Weißt du, bei Max Gold ist das so, dass du das Gefühl hast, wenn Max Gold uns so ein Stück schreibt für die Titanic oder so, diese Max Gold zwei Seiten, die sind wie in Stein gemeißelt. Da kannst du jedes, und das hat er sich ganz genau so überlegt. Und das Formbewusstsein ist stärker. Das ist ein bisschen mit improvisierter Musik, mit vollimprovisierter Musik. Das ist eine gute Sache und das kann man machen, aber es ist eben genau das. Und dabei entsteht kein Streichquartett in vier Sätzen. Das wird da nie entstehen. Das ist ja ein anderes Genre. Und daran liegt es, glaube ich. Das Genre ist anders. Und dieses Temporäre und Leichte finde ich zum Beispiel auch gut. Ich finde das richtig. Ich spreche nicht dagegen, dass man zum Beispiel, wenn man später ein Buch sagt, ich finde das als Buch raus wie Joachim Lottmann, ich nehme bestimmte Einträge oder so. Und es ist richtig, dass viele auch davon vielleicht nicht so interessant sind, da so als Buch im Regal zu stehen. Aber in dem Moment interessant waren. Aber das ist das eben, was Max Gold, als der Künstler, den wir kennen, ist eben kein Kind des Internets.
Brauchst du einen Auftrag von einem Dritten? Also du schreibst ja frei. Also es geht ja nicht darum, dass jemand sagt, schreib mal, klar sagen, nee, schreib mal ein Tourtagebuch, aber was du daraus machst, du schreibst ja, wie du selber auch schon gesagt hast, dann nicht über die Musik oder so. Deswegen, ich finde natürlich als jemand, der auch durch diese ganzen deutschen Städte mit Bussen gefahren ist, irgendwie diese Tour-Einträge deswegen ganz besonders charmant, weil man halt auch merkt, es gibt eigentlich nicht so richtig viel zu erzählen darüber. Es ist eigentlich...
Das Tätig, das Murmeltier, ne?
Genau.
Also absolut.
Und da sind natürlich dann diese Randgeschichten oder eigentlich was drumherum zu konstruieren, was dann vielleicht nicht das ist, was die Leute gerne gehabt hätten, aber viel spannender ist. Das ist dann natürlich sehr schön. Aber brauchst du diesen Auftrag? Muss da jemand kommen und sagen, Sven, blog doch mal über die Tour? Oder wärst du auch inzwischen alleine darauf gekommen, hättest du es einfach so gemacht?
Ja, aber nur in dieser zeitlich beschränkten Version. Okay. Das Problem ist vor allem, wenn ich jetzt so einen Roman geschrieben habe, dann war das so, dass ich vorher mir ganz klar eine Idee hatte und mir die ganz klar, ganz in Ruhe sehr lange überlegt habe und mir sozusagen selber tatsächlich diesen Auftrag gegeben habe. Diesen Roman sollte man jetzt schreiben. Und dann hatte ich also ein Thema, ich wusste, was ich da will. Ich hatte eine ästhetische Vorstellung von dem, also ich beginne und hatte eine Vorstellung, wie falsch die immer dann sein mag am Ende, aber von dem, was eigentlich dabei am Ende rauskommen sollte. Dass dann das vielleicht was anderes wird oder das kann man ja dann auch noch gutieren oder so. Aber das ist jedenfalls wichtig, dass man eine ästhetische Vision hat von der Sache. Beim Bloggen ganz anders. Gar keine. Absolut nichts. Ja, Sven, du blog doch mal. Ja, also, und dann, oder, ja, das sollten wahrscheinlich, wahrscheinlich, weil es im Grunde genommen auch die Absicht eine andere ist, nämlich so ein bisschen Unterhaltung für die Leute, die beim Newsletter eingetragen sind, bei Limit of Crime, die auf die Internetseite gehen, zu sagen, naja, wir sind auf Tournee, das ist, jetzt passiert hier nichts, dann machen wir halt so einen Blog oder so. Ja. Und dann, im Grunde genommen, überhaupt kein Anliegen, gar nichts. Und sich jeden Tag neu erst ein Schaffen zu müssen. Also jeden Tag neu schreibe ich über diesen Gullideckel oder schreibe ich darüber oder was mache ich jetzt? Ja, und was könnte, und letztendlich nur unter dem Aspekt, was könnte spannend sein? Also was würde Hamburg einer sein? Und insofern, ja, also ich brauche eigentlich einen Auftrag und selbst diese Art von Blogs, die eigentlich wo keine Idee dahinter steckt zunächst mal, ist eben trotzdem das in gewisser Hinsicht ein Auftrag, weil man sagt, Das ist der Tourblock, der beginnt am ersten Tag der Tournee und dann am letzten Tag auf. Oder dieser Nashville-Block. Ja? Das ist dann eine Reise dahin und wieder zurück. Letztendlich auch eine sehr traditionelle Form von Literatur, ja. Also Reise, Erlebnisliteratur.
Ja, genau.
Man macht eine Reise und macht eine Reiseliteratur daraus. Und das sind eigentlich Sachen, die alle in die Bloggerei Eingang finden. Das heißt, ich glaube auch nicht, dass Bloggen an sich, also ich sage zwar, Max Gold ist kein Kind des Internetzeitalters, aber ist in gewisser Hinsicht ein Visionär, ein sehr, sehr, sehr progressiver Autor immer gewesen, weil er sehr viele von diesen Sachen vorweggenommen hat. Wie auch H.C. Artmann zum Beispiel, meiner Ansicht nach, das ist ein Schlüsselbuch, diese seltsamen Kurzeinträge, wo die aus dem Ruder laufen und so weiter, also die eigentlich solchen Sachen sehr entgegenkommen. Und ich glaube, dass das letztendlich sich in den Blogs, diese ganzen Sachen, die Kolumne, die Tagebücher und so weiter, dass sie sozusagen alle da, sich die Reisebeschreibung, dass sie sich da alle sozusagen nochmal neu ordnen und zusammen. Und ich glaube, dass es da allerdings zum größten Teil die Blogs halt journalistische Formen sind. Wir haben hier einen Sonderfall, weil es hier eigentlich literarische Formen ist, also Kunst.
Also, ja, das gibt's. Das ist ja auch das.
Das würde schon trennen wollen. Also weil das muss es. Hallo. Das muss es beides geben. Ja? Und ich glaube zum Beispiel, dass die Kunst im Blog eben letztendlich vor dem Problem steht, eine von diesen auch traditionellen Dinge auch aufzugreifen. Weil sonst wird es nicht gehen.
Kommentare. Lass uns über die Kommentare noch mal reden, weil die nächsten Interviewgäste sind schon da. Ich kann das total nachvollziehen, dass du ganz früh auch schon schreibst, so Kommentare liest du nicht. Ja. Hast du sie wirklich nicht gelesen?
Nein. Nein, ich habe sie manchmal so überflogen. Also, weil das ist aber grundsätzlich ein Problem, was ich glaube, ich habe an sich dieses Soziophobie-Problem. Ja? Also ich habe ein Problem, in Kontakt zu treten mit fremden Menschen, mit mir unbekannten Menschen im größeren Stil. Und das ist natürlich genau das, was da stattfindet. Das andere ist, dass es geht eben nicht um eine bestimmte Sache. Wenn es um eine bestimmte Sache ginge, wie zum Beispiel, Stefan Niggemeier, ja, so ein Bildblog oder so, dann ist klar, dann redet man über diese Sache oder so. Das kann man dann aushalten oder nicht. Das ist teilweise auch sehr quälend, was die Leute da schreiben, aber das kann man aushalten, ja. Hier geht es aber um Kunst. Das ist für mich nicht verhandelbar. Das heißt, das Problem ist, ich verstehe gut, dass Leute dazu was sagen und ich finde es auch gut, wenn sie sich untereinander darüber austauschen. Im Rahmen dieser Kommentare, weil das findet ja meistens statt. Die Kommentare haben ja so ein seltsames Eigenleben auch, dass die Leute sich plötzlich untereinander behaken. Ja, das ist ja eigentlich nur die Debattenräume, in denen die Leute eine Debatte weiterführen, die vielleicht niemand angefangen hat in Wirklichkeit. Ja. Und, aber in der Kunst ist das sehr schwierig und mich schüchtert das ein. Es ist nicht so, dass ich das ignoriere, weil ich mich darüber erhaben fühle oder so, sondern mich schüchtert die Reaktion, ob positive oder negative, auf das, was ich mache, ein. Deshalb auch bin ich das gut, das heißt nämlich nicht, dass man nicht auf die Bühne gehen kann, weil auf der Bühne hat man genau diese Distanz. Da ist die Bühne, da ist sogar oft noch ein Graben und da sind die Leute und es geht von hier nach dort. Und es gibt nur wenige mögliche Reaktionen und mit denen kann ich leben, weil die sind quasi anonymisiert in dem Moment. Ja, so. Aber das persönliche Gespräch mit Leuten, Konzertbesuchern nach dem Konzert, so, das schüchtert mich ein. Das führt dazu, dass ich das Gefühl habe, dass ich eigentlich das nicht mehr machen möchte. Ich habe es zum Beispiel bei den Lesungen aufgehört. Bei Lesungen wird immer erwartet, dass man dann noch Bücher signiert. Und ich sage das immer schon vorher, und die sollen das vorher schon auf dem Plakat schreiben, keine Bücher signieren, weil ich davor Angst habe. Diese ganzen Leute, auch was sie sagen, auch wenn sie was Freundliches sagen, mich schüchtert das ein. Weil ich werde mit Erwartungen konfrontiert, von denen ich nicht weiß, wie ich damit umgehen soll. Ja? Ja, da hast du 10 Leute, 10 verschiedene Meinungen zu dem, was du gerade gemacht hast. Wie willst du damit umgehen? Das geht nicht. Und wenn du denen das sagst, dann werden die sauer und sagen, ja, wieso? Interessiert sie nicht, was die Leute davon denken oder so? Nein, im Grunde genommen darf mich das nicht interessieren, weil ich es dann nicht mehr machen kann. Und das ist ein schwieriges Verhältnis. Und deshalb habe ich das gleich mal so klargestellt, dass die Leute nicht denken, ich würde das missachten, was sie da schreiben und so, sondern dass ich einfach grundsätzlich sage, ich gucke es mir nicht an.
Das ist ja auch schwierig, weil ich glaube, dass das, also es wird ja durch die digitalen Medien viel davon geredet, dass da eine höhere Transparenz plötzlich da ist und dass dass man halt auch einen direkteren Draht zum Künstler hat. Und ich frage mich auch immer, bringt der denn, also auf beiden Seiten, auf Künstlerseite und auf Publikumsseite, bringt der denn wirklich was? Weil wie
eine der gruseligsten Sachen ist, auf die wir doch wirklich alle keinen Bock haben, ist Mitmachtheater, oder? Ich meine, also wenn wir dann, wer will denn schon in so einem Theater in der ersten Reihe sitzen, wo er damit rechnen muss, dass er noch ins Stück mit reingezogen wird? Das ist ja so eine 70er-Jahre-Erfindung. Also, darf ich noch so einen Tee haben, bitte, so einen russischen?
Ja, gerne.
Man will eigentlich diese Trennung. Und ich glaube auch, dass in der Kunst die Interaktion wird überschätzt. Es gibt Kunstformen, die damit umgehen können, aber in der Regel wird es überschätzt. Und zwar sowohl, was das Bedürfnis des Publikums danach betrifft, denn eigentlich wollen die Leute das nicht wirklich. Die wollen diese Distanz nicht auf man könnte das jetzt noch kunsttheoretisch überhöhen, durch Walter Benjamin und so weiter, aber letztendlich wollen die diese Distanz nicht aufgehoben haben. Die Aura besteht aus Nähe in der Ferne, ja, aber eben auch in der Ferne. Und das andere ist eben, dass es eben auch gar nichts bringt. Was soll ich daraus schließen? Interessant ist aber dann noch, was man bei dem Standardblock sehen kann. Der österreichische Postler, ja, der ist ganz hart. Weil da kann man ein Phänomen, das ist glaube ich auch im Internet ganz viel, die marodierenden Kommentierer. Da muss man sich vorstellen, wie so eine Bande von so einer Räuber, so eine Brigantenbande, die so quer durchs Internet marodiert und die da so Schneisen reinschlagen, der Verwüstung und des Hasses und des Pöbelns, ohne sich in irgendeiner Weise für Inhalte zu interessieren. Ich glaube, König Kretz Revisited, ja. War das erste, war die erste Überschrift meines ersten Eintrags. Und das alle ging nur, du kannst dir vorstellen, es gibt einfach Leute, die brausen sozusagen die Blogwelt nach Reizwörtern und fräsen da quer durch, ohne Scheiß. Königgrätz Revisited. Königgrätz in Österreich, das größte, also das größte Reizwort überhaupt. Ja? Königgrätz, Kreisky und Heiner. Das sind die drei Wörter. Wenn man damit kommt, dann zack, hat man eine gigantische Menge an Kommentaren. Niemand hat den Eintrag gelesen. Die lesen das nicht, das interessiert die überhaupt nicht. Die wollen jetzt was zu König Kretz sagen. Und das ist auch toll. Also wo Leute so völlig sinnlos überhaupt... Und du merkst, die haben nicht ein Wort davon gelesen. Das interessiert die auch einen doofen Scheiß. Die wollen jetzt irgendwie sagen, dass diese Deutschen die letzten Schweine sind und seit König Kretz verschissen haben. Unglaublich.
Na, es gibt, ich glaube, es gibt eine Ebene, wo Kommentare ganz, ganz großartig sind, wo natürlich auch eine tatsächliche Debatte spannend ist und viel, viel Sinn macht. Nämlich in dem Bereich, wo es zum Beispiel um Fakten geht. Also wenn du wirklich irgendwie, da finde ich es halt wirklich spannend und da haben sich größere Medien das ja auch angewöhnt, damit durchaus umzugehen. Weiß ich nicht, du schreibst irgendwas und wirst korrigiert zum Beispiel. Wenn es
das hatte ich einmal. Das hatte ich, als ich dachte, das ist... Das habe ich gedacht, als ich dachte, Deichkind wäre das gewesen mit Nutten überall Nutten, aber es waren die Specialists. Das hatte ich natürlich. Und das habe ich natürlich auch mitbekommen.
Okay, das ist das eine, wenn man irgendwie so faktische Fehler macht. Wobei ich das ja auch sehr sympathisch finde, dass du, hat man zumindest den Eindruck, bei mir ist es ja anders. Also wenn ich was schreibe, dann gucke ich natürlich schon Wikipedia oder andere Quellen und damit ich da jetzt nichts Falsches sage. Aber du hast irgendwann gesprochen vom gefühlten Wissen. Und das ist eigentlich ja auch viel spannender. Also das haben wir in den Podcasts, die wir gemacht haben, immer gemacht, dass wir eben dann nicht, wenn wir so ein Gespräch aufgezeichnet haben, eben nicht daneben geguckt haben, wie war denn das damals und stimmt das jetzt überhaupt, sondern dass man sagt, das war 82, oder, als der Film rauskam.
Sonst wird man aus so einem Klugscheißer.
Ja, also in der Vereinigung ist es langweilig, weil das kann jeder.
Genau, Gespräche mittlerweile, die nur noch mit dem iPhone in der Hand geführt werden und Moment mal und so. Und das auf diese Weise gibt es keine Unschärfen mehr. Ja? Oder man denkt jemals, es gäbe keine mehr. Und das ist oft auch ein Trugschluss.
Ja. Das ist auch spannend im Gespräch mit Kindern zum Beispiel. Also die Situation kennst du ja wahrscheinlich auch, wenn Kinder was fragen und du antwortest dann aus deinem eigenen Wissens- und Erfahrungsschatz. Und in dem Moment, wo du einfach sofort irgendwie in der Wikipedia nachguckst, ist es irgendwie langweilig. Auch so, ist die Seele weg.
Ja, dann nehmen sie sich auch nicht mehr ernst, weil das kann ich selber.
Das ist leider wahr.
Ja, aber stimmt, das hat nicht mit den, das an der Elbe, das ist da, das habe ich gesagt, drei Landeshauptstädte an einem Fluss, das gibt es an, genau, drei Landeshauptstädte, das gibt es an keinem anderen deutschen Fluss. Und dann gleich die ersten bösen Negativ, am Rhein gibt es auch, das war sehr stark. Aber wie gesagt, Wiesbaden, wer hat denn Wiesbaden als Stadt am Rhein auf dem Zettel? Niemand natürlich.
Sehr schön. Nächstes Blog wird sein?
Ich weiß gar nicht. Im Augenblick ist meine Bloggerkarriere beendet. Ich denke mal, es ist gut, wenn man ein paar Jahre Pause macht. Wenn man schon so anfängt, so eine Bücher rauszubringen, ist es ganz gut, mal ein bisschen Pause zu machen. Ich dachte jedenfalls, es wäre... Sie haben mich tatsächlich bei Kiemann und Wisch gefragt, ob ich nicht dann zum Veröffentlichen des Buches bloggen würde. gedacht. Das finde ich aber jetzt cheesy. Das ist
sehr Meta.
Das finde ich jetzt erstmal das und außerdem ist es auch echt cheesy, weil ich meine, in dem Moment zeigst du ja, dass es eigentlich umsonst ist, aber gleichzeitig versuchst du einen Blog mit dem ganzen, ein Buch mit dem ganzen Umsonstkram zu verkaufen. Nee, das wird so heikel. Das meine ich auch, dass man die Sachen nicht immer miteinander verrührt. Das ist auch bei der Musik finde ich das so wichtig, dass man nicht ständig immer so tut, als wenn alles irgendwie immer das Gleiche wäre. Ja, das ist auch ganz gut, ist, wenn man sich immer im Klaren ist, dass die Dinge auch wirklich unterschiedlich sind. Also zum Beispiel, was mich beim am Anfang auch, man hat es auch gemerkt, dass der älteste Blog ist fünf Jahre alt, über fünf Jahre. Da ging man doch davon aus, auch du, in diesem Zitat, es gibt sowas wie eine Blogger-Szene. Das war so ein, auch der eine hat auch mal einen kleinen Bloggersdorf, glaube ich, geschrieben oder so. Das ist so, und das war natürlich auch so. Und später stellt man fest, dass es aber so ist, dass es im Grunde genommen doch die Unterschiede immer größer werden. Und dass es eigentlich nicht so sehr darauf ankommt, immer nur auf die Gemeinsamkeiten zu gucken, sondern dass es auch, sei es nur um den geistigen Trendschärfe willen, auch darauf ankommt, die Unterschiede zu sehen und dann zu sehen, dass das Blog und Blog noch lange nicht das Gleiche sind. Ein gutes Beispiel sind eben die Kommentare auch. Wenn du anguckst, sowas wie diesen Medienblog da, diesen Niggemeier-Blog, ja, da in den Kommentaren, da geht es höchst gesittet zu. Da muss es zwei Gründe geben. Aber erstens schmeißt er einfach gnadenlos alles raus, was pöbelt, sofort, weil er den ganzen Tag nichts anderes tut, als die ganzen Dinger durchzuchecken. Ja. Und zweitens merkst du, dass da fast nur Journalisten, also Leute, die ja, Groß- und Kleinschreibung können und die also sich ein bisschen auch versuchen, also auch Nebensätze können und so, und wir das auch versuchen und so ein Ding. Und plötzlich geht das da natürlich extrem gesittet zu, weil die Anzahl der Missverständnisse geht zurück und so weiter. Und auch die Debatten untereinander werden wahrscheinlich, weil sie alle wissen, wer der Kollege ist, mit einer relativen Höflichkeit geführt und so weiter. Dann merkt man also in dem Moment, wo es in geschlossene Systeme wieder geht, wo das Internet sozusagen zurückgeht, also von diesem rein offenen in dieses geschlossene System, gibt es angenehme Seiten davon. Die unangenehme Seite davon ist, da kann eigentlich niemand mitmachen, der nicht zum Club gehört. Also die unangenehme Seite ist immer die Vereinsmeierei. Nicht?
Also, ja, es ist schwierig. Das ist
so eine Canetti-Geschichte, die Masse und Macht, ja, offene und geschlossene Masse. Nicht? Und eigentlich haben wir das, was Internet immer gedacht oder hat es immer gesehen, als was wie eine offene Masse, wo alles herbeilaufen kann und mitmachen kann, wie man will. Man stellt aber fest, dass natürlich genau dieses Freiheitsversprechen ein uraltes ist, was man mit jeder Gesellschaft dieser Welt hat, dass es gleichzeitig natürlich irgendwie Regulierungen geben muss und Regeln geben muss, um die Sache wieder, was ein völlig, dass wir auch in der Anarchie ein Unbehagen verspüren. Ja, und dieses Spannungsfeld finde ich auch interessant.
Ja, das ist ja im Moment eine sehr spannende Diskussion, weil dass man darin was Unangenehmes empfindet, da widersprechen sehr viele Leute. Also dass halt diese vermeintliche Anarchie im Netz durchaus. Also ich glaube, da gibt es eine Menge Leute, die das als durchweg positiv empfinden.
Ich glaube, dass die Anarchie als Idee auch ein bisschen überschätzt wird. Weil es ist, also als die Anarchie als Herrscher. Ich habe nichts gegen. Also ich habe nichts dagegen zu sehen, dass es so etwas wie Anarchie dort herrscht, aber zu glauben, dass es ein herrschaftsfreier Raum sei. Die Anarchie, das ist, glaube ich, die Irrtum. Das ist einfach, dass sich Herrschaftsstrukturen auf andere Weise dort sozusagen durchsetzen. Denn wer ist der Lauteste, nicht? Wer hat am meisten Zeit? Wer kann am meisten sozusagen...
Wer hat am meisten technisches Verständnis?
Zum Beispiel auch. Ne? Und da stellt man fest, dass natürlich einfach der Kampfruf der Anarchie sozusagen vor allen Dingen von solchen Leuten geführt wird, die auf dieser Seite zum Beispiel die größten Vorteile haben. Nicht? Die also da am meisten irgendwie bringen können. Und das verstehe ich ja auch. Aber man soll da nicht so tun, als sei es ging es darum, sozusagen einen herrschaftsfreien Raum zu schaffen. Weil das ist nicht so.
Gut, also noch kein nächstes Blog geplant.
Nee, aber ich glaube, wenn man das jetzt alles mal hinter sich hat, also das finde ich auch gut an der Buchveröffentlichung, weil diese auf die Weise immer noch abgeschlossen sind. Denn man kann ja nicht einfach so weitermachen. Man müsste sich dann mal wirklich was Neues dann überlegen, wenn man das wieder machen will. Aber ich muss sagen, ich war erstaunt, wie viel Spaß das gemacht hat. Und ja, das ist wirklich interessant. Das ist wirklich interessant.
Du hast eine unglaubliche künstlerische Freiheit.
Ja,
also das ist halt auch. Was ich in den vielen Jahren, in denen wir das jetzt machen, irgendwie immer wieder genieße, ist, dass wenn man irgendeine Idee hat für eine Form oder man kann sich ausprobieren. Also ich habe alles Mögliche ausprobiert. Ich habe probiert, kann ich Kurzgeschichten schreiben? Kann ich Erlebnisse unterhaltsam wiedergeben, sodass sie wahrscheinlich unterhaltsamer sind, als sie tatsächlich passiert sind? kann ich witzig sein, kann ich ernst sein, kann ich traurig sein, kann ich Leute zum Weinen bringen, kann ich Leute zum Lachen bringen. Das ist halt, was ich genieße, dass man wirklich ganz viel ausprobieren kann, vor allen Dingen sich selber. Das macht schon Spaß.
Ja, es ist vor allem auch diese Schwelle, ne, zur Veröffentlichung und zur Öffentlichkeit.
Genau.
Dass sie so virtuell ist gleichzeitig. Das finde ich eigentlich gut. Das ist schon stark.
Okay. Die anderen warten.
Ja, ich denke auch.
Dankeschön.
Ja, Johnny, gern geschehen. Schön, dich mal wieder gesehen zu haben.
Nach 15 Jahren.
Ich denke immer noch gern an diesen schönen, legendären Gig zurück auf diesen Parkdeck, auf diesen Gartengerätedeck vom Hertie in Freiburg. Da hatten die so eine Wommeleröffnung. Man muss das so 88 gewesen sein.
Da haben wir beide gespielt?
Wir haben Plan B gespielt und wir und noch irgendwer. Und es war sehr beeindruckend. Ihr kamt ja mit einer richtigen Mannschaft. Ihr hattet einen Schlagzeug-Rody und so. Also einen Schlagzeug-Backliner und so. Also jemand im Backliner richtig und so. Wir waren völlig beeindruckt.
Tatsächlich?
Wir waren gerade auf Tournee und so, ja. Und wir sind da so von Nürnberg darüber gefahren. So
ich glaube, wir waren wahrscheinlich gerade auf Tour und das war irgendwie so nebenbei.
Ja, wir auch. Vielleicht war es so 90. Eine Bombeneröffnung war das. Das 89, 90 sowas.
Da ging das auch los, dass es für uns ganz gut lief, weil wir mit den Ramones zusammen auf Tour waren.
Genau, da wart ihr gerade ziemlich, ziemlich weit vorn.
Genau.
Und das war der, scheiße Mann, die haben Schlagzeugbegleiter und so. Und das Beste war, dass Richie damals noch, der Schlagzeug abgebrannt ist. Clemi, unser Lichtmann, hatte eine Lampe zu nah an die Stammtom gemerkt und während er spielte, ging die in Flammen auf, wuff, so Spinal Tap-mäßig, unglaublich.
Kiss. Ja. Aber großartig, das, sowieso, ich meine, diese absurde Szenerie, dass man bei Wommen gespielt hat.
Völlig irre. Gartengerätedeck.
Völlig irre.
Und die Gartengeräte beiseite, so die Rasen, ja, die haben wir sie wieder, die Rasenmäher beiseite geschoben wurden, damit wir das spielen, um den Bomb zu eröffnen. Im hellen Sonnenschein in Freiburg, ja, es war stark.
Ach, und alles undokumentiert.
Ach, ja, doch, die Erinnerung.
Wir haben noch Erinnerungen, die analog sind, sehr
uns
schön.
Bleibt immer noch Freiburg. Ja. Ich gehe dann mal rüber, Johnny.
Alle by the river.